Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot, diesmal mit einem Vlog oder einem Channel-Update, wie immer du das gerne nennen möchtest. Ich habe gestern schon eine Variation dieses Videos gemacht, Variation in Anführungszeichen, weil ich so ein bisschen irgendwie, ja, mich geärgert habe, ein bisschen gekränkt war von einigen der Kommentaren, die ich gelesen habe. Und dann mit einer guten Nacht schlafen habe ich dann gedacht, ach, weißt du, eigentlich ist es so, wie man es erwartet, Internet ist Internet. Und du musst dir einfach ein dickeres Fell zulegen. Und ja, bei manchen Sachen bin ich dann einfach eher so ein bisschen Mimose, was das anbelangt. Was ich dabei ein bisschen außer Acht gelassen habe, ist natürlich das, weswegen ich diesen Kanal seinerzeit angefangen habe. Ich wollte eigentlich jungen Entwicklern, mit jungen meine ich jungen, die in den Job neu reinsteigen, ein bisschen zeigen, wie man es machen kann, wie ich es gemacht habe und vielleicht auch zeigen, wie man es nicht machen sollte, eben aus persönlicher Erfahrung und natürlich auch aus dem, was ich wahrgenommen habe um mich herum, all die Prägungen, die dazu geführt haben, dass ich mich vielleicht so oder auch anders entschieden habe für bestimmte Dinge. Und dann ist jetzt, glaube ich, einfach so ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt in die ganze Softwareentwicklungsgeschichte einzusteigen. Ich habe mal mit Ende 20, eigentlich in meinen Teens angefangen, Netzwerke zu bauen, damals noch so Token-Ring-Netzwerke und dann Ethernet. Habe das erst halb professionell, dann ziemlich professionell gemacht, unter anderem für ein Fitnessstudio, für diverse Anwaltskanzleien, für Arztpraxen und so KMU-Geschichten und bin dadurch dann irgendwie zu Webseiten gekommen. Hat man damals einfach ein Buch in die Hand genommen, das war Ende der 90er, und hat ein bisschen HTML gelernt und schwuppdiwupp, fertig war die erste Webseite. Das hat sich dann ein bisschen professionalisiert, als ich mich nach dem Bund selbstständig gemacht habe. Und das ist wieder so für mich, gerade so Lessons learned. Ich habe tatsächlich Abi gemacht und danach eine Lehre abgebrochen. Das ist kein Lebensweg, den ich empfehlen würde zu kopieren. Damit gehe ich jetzt nicht unbedingt hausieren. Was aber geholfen hat, ist, dass ich mich ziemlich Hals über Kopf in die erste Firma geschmissen habe, habe mir Geld von der Bank geliehen, habe meine Eltern dafür haften lassen und Dinge, die mir heute wirklich fürchterlich Bauchschmerzen bereiten. Aber eben, sie haben nämlich geglaubt, ich habe nämlich geglaubt, und nach 2 Jahren ist das Ding dann in sich implodiert. Keine gute Idee, aber ungefähr einen Monat später war Lars das Stehaufmännchen dann wieder selbstständig, diesmal auf Nicht-GmbH-Füßen mit ein bisschen fokussierteren Strategie, mit primär Individualprogrammierung online und im Schock-Schock mit primär PHP zu der Zeit. Ich habe auch ein bisschen Perl gemacht, aber PHP war für mich wie der nächste Schritt, nachdem ich in meiner ersten Anfangszeit Webseiten eigentlich mit ASP und ASP.NET, in dem Fall .NET Version 1 und 2, also wirklich ganz, ganz am Anfang gemacht habe. Und im Laufe der Zeit ist es dann einfach immer ein bisschen professionalisierter geworden, eben mit Personal, Personalverantwortung, allem, was dazugehört und was du eben so als Chefe hast, also so Steuern bezahlen, Steuerberater treffen, Anwälte, verklagt werden, verklagen, der ganze Rattenschwanz. Du lernst Leute kennen, die du nie kennenlernen willst, du stellst fest, dass da draußen eine Menge fieser Typen unterwegs sind, die eigentlich alle gerne nur die Jungunternehmer abrippen wollen. Du lernst aber auch total viele spannende Leute kennen und du lernst sehr zu schätzen, dass du keinen Burnout hattest. Denn ich habe sehr viele Leute mit Burnout, damals hat man es noch nicht Burnout genannt, da war es dann eher so Depression. Aber im weitesten Sinne, wenn die Leute ein Jahr aus dem Job rausgeballert werden, dann nochmal ein Jahr brauchen, um in den Job wieder zurückzufinden, heute ist das dann eher Burnout. Dann habe ich irgendwann einfach ein bisschen über meine Situation reflektiert und habe einfach mit einem Taschenrechner und einem Blatt Papier ausgerechnet, wie viel ich langfristig verdienen muss, um dann auch mal wirklich Ferien machen zu können. Habe mich dann entschlossen, ich lasse mich besser anstellen. Und in dieser Phase, dass ich lasse mich besser anstellen, habe ich dann einfach auch reflektiert, wo möchte ich hin? Möchte ich auf ewig Programmierer sein? Also um die Analogie vom Bau zu nehmen, möchte ich Maurer sein? Oder möchte ich vielleicht langfristig eher sowas wie Architekt werden? Und die Entscheidung habe ich dann für mich gefällt. Ich wollte gerne Architekt werden und habe dann mit dem Fernstudium, in dem Fall in Großbritannien, angefangen von der britischen Uni. Recht viel recherchiert, was geht und was nicht geht. Dann habe die britische Uni genommen, weil ich eigentlich im Kopf hatte, auszuwandern. was alles anders kam. Ich bin nicht dahin ausgewandert, wo ich wollte, aber da hatte ich das Studium immerhin schon in der Hand, beziehungsweise war mittendrin. Bin dann durch einen Zufall in der Schweiz gelandet und dort ist es dann so, eben ich bin Deutscher und wenn ich den Mund aufmache, bin ich eben auch der Ausländer sofort, das merkt man. Aber sie sind uns kulturell doch näher als vielleicht manch anderes Land, was es in Europa dann noch gibt. Da kann ich mal ein separates Video drüber machen, weil vieles dann unterschiedlich ist und wesentlich charmanter ist als in Deutschland hier. Okay, dann ganz viel Neues gelernt. Ich habe viel angefangen mit Java zu arbeiten. Ich habe sehr viel mit JavaScript-Frameworks gearbeitet. Ich habe die ersten Zuckungen von Node.js kennengelernt. Bin dann wieder zu einem anderen Job weitergezogen. Und da habe ich dann witzigerweise mit Perl gearbeitet, weil Perl ist ja eigentlich noch, war zu der Zeit auch schon eine tote Sprache. Aber in Legacy-Systemen, also Systemen, die sehr lange laufen, ist Perl einfach eine runde Sache. Das läuft stabil, unkaputtbar und egal, welche alte Installation man auf Servern hatte zu der Zeit, Perl lief immer. Im Gegensatz zu zum Beispiel, was man Python hat, wo man sich dann teilweise dabei erwischt, dass man über die Environments stolpert, was natürlich heute mit der Containerisierung nicht mehr ganz so relevant ist, aber eben mit virtuellen oder mit echten Servern war das mit Perl einfach die bessere Alternative. Dann eben Java, ich habe einen kleinen Ausflug zu COBOL gehabt, hatte dann mal den Spleen, nochmal COBOL-Entwickler zu werden, weil es recht viele COBOL-Applikationen gerade im Bereich von Versicherungen und Banken noch gibt. Alles, was sicher transaktionsmäßig laufen soll, ist vielfach noch auf alten Mainframes oder auf Mainframes, die mitgeschleppt wurden. Und COBOL ist einfach so ein Ding, das ist für die Ewigkeit programmiert. Das ist sehr schön. Aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Also ich bin ganz klar, nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, der muss COBOL programmieren. Es ist spannend, wenn du einfach mal Lust hast, dir wie eine alte Sprache anzuschauen. Also Smalltalk finde ich auch relativ spannend, da mal reinzuschauen. Bin dann wieder weitergezogen, irgendwann den nächsten Job, habe dann dort ein bisschen mit Ruby weitergemacht, habe Python gehabt, habe eben noch mehr Java gemacht und in so einem Hobby-Nebenprojekt wieder mit C-Sharp angefangen. Da ging es halt eher, dass ich mal Lust hatte, ein Videogame-Prototyp zu programmieren und dann landet man bei der Unity Engine und die hat eben C-Sharp. Mit C habe ich so kleine Begegnungen gehabt. Das war dann aber einfach eher so, wenn du was kompilieren musstest, was besonders schnell auf dem Server läuft. Bei C ist ein bisschen ungerecht. Ich spreche dann häufig von Skriptchen, weil alles bis 200 Zeilen ist für mich eigentlich Skriptchen. Aber C ist recht mächtig, auch wenn du wenige Zeilen hast. Und das, was am Ende rauskommt, ist sehr schnell. Und dann einfach alles, was man so über die Jahrzehnte mitnimmt. Also du nimmst die Linux-Konsole mit, du nimmst das ganze Git-Gezeugs mit, die unterschiedlichen Datenbanktypen. Heute nimmst du die Daten Container, weil es ja nicht unbedingt mehr Datenbanken sind, sondern einfach andere Strukturen von Datenspeichern, X-File-Systeme, DNS, Netzwerkgelumpe, Continuous Integration, all das nimmst du mit und dann eben jede Sprache kommt dann noch mit seinen eigenen Paketmanagement-Gezeugs dazu, eben bei Java ist es Maven, dann haben wir NPM für die JavaScript-Geschichten, die Gems für Ruby, was bei Perl, CPAN bei Perl, jeder hat dann noch sein eigenes Zeug, das nimmt man alles mit. Bei mir dann eben auch noch so ein bisschen die Infrastrukturfragen, die man heutzutage dann eben überdenken muss. Du musst dich ein bisschen mit AWS beschäftigen, gegebenenfalls mit Google Cloud, mit Azure. All das zusammen kulminiert dann in dem, was ich heute mache, was irgendwie so, ich würde sagen, Architekt passt schon am besten. Du hast einfach 20 bis 30 bewegliche Teile in so einem großen Software-System und die Programmierung ist nur ein kleinerer Teil ist vielleicht, ich würde sagen, so ein Drittelteil davon. Da hat sicherlich viel auch was mit der Datenhaltung zu tun und wie die Daten wo verteilt sind, wie du darauf zugreifen kannst. Das ist quasi wie mein persönlicher Werdegang. Nebenher ist dann einfach das, was ich auch noch relativ spannend finde, was ich gerne mache, irgendwie neue Technologien mich einarbeiten. Ich habe zum Beispiel recht lange mit Bitcoin-Surfing meine Zeit verbracht und Schocker, ich habe es natürlich nicht aufgehoben, sondern immer alles ausgegeben. Besser nicht drüber nachdenken, wie viel Bitcoins man am Anfang für wenig Aufwand schürfen konnte. Ich habe recht viel mit Raspberry Pi Sachen gemacht, immer wieder so in Wellen. Da kannst du alles Mögliche mit automatisieren zu Hause, kleine niedliche Projektchen machen. Du kannst bei Kollegen, die die eigene Firma haben, kannst du so Mini-Computer mit Raspberry Pi machen, die kannst du schön fernwarten und das habe ich eben auch gemacht. Diverse kleine Programme, sowohl lokal als auch online gemacht für Videogames. Ach Gott, irgendwie ganz viel. Also das ist so wie der Hintergrund. Ab und an bin ich dann noch beratend tätig, dann meistens so für Interviews. Da mache ich nochmal ein separates Video drüber, weil das ist sehr spannend, wenn man Interviews, also Einstellungsinterviews vor, nachberaten kann, gegebenenfalls Fragen vorbereitet. Das ist ganz, ganz lustig. Das mache ich seit 2018. Sorry, muss gerade mal überlegen. Also seit fast 4 Jahren jetzt. Und das finde ich ganz gut. Und einfach auch so, dass man Tech-Leute kennenlernt. Das ist eben auch das, was ich jedem von euch empfehlen kann, ist einfach ein bisschen versuchen, mit den Leuten im Tech-Bereich in Kontakt zu kommen, bei Veranstaltungen. Was ich auch ganz einfach finde, ist dann eben, wenn du im Zug unterwegs bist, in der S-Bahn, am Airport, du siehst ja, wenn Leute das Notebook offen haben und programmieren, kannst sie ansprechen. Und das geht sogar für mich eher introvertierten Mensch. Ich bin kein so wahnsinniger Fan von Großveranstaltungen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, so mit einem One-on-One mit den Leuten in Kontakt zu treten, dann mache ich das gerne und rede auch wirklich gerne lange mit ihnen. Das ist auch so dann für mich was wie typisch bei mir sich ausgeprägt hat, dass ich eben auch sehr gerne Autobiografien und Biografien von Leuten aus dem Tech-Bereich lese oder eben auch von Firmen, wie die sich entwickelt haben in dem Bereich. Und das ist quasi, wie meine technische Prägung zustande kommt. Auch, dass ich einfach wahnsinnig gerne weiteres neues Zeug entdecke, mich einarbeite. Und ein bisschen eben, was die Prägung anbelangt, die Dark Side, wenn man das so nennen will, ist eben, dass ich eine Menge Leute, was ich am Anfang gesagt habe, in den Burnout habe gehen sehen. Das ist in dem Job so. Und deswegen musst du dir auch überlegen, ob du wirklich 40 Jahre lang coden willst. Also willst du das, was du jetzt machst, wenn du im Job anfängst, das 40 Jahre machen? Oder hast du nicht vielleicht doch ein anderes Ziel? Ein Ziel, was vielleicht auch damit einhergeht, dass der Körper das irgendwann nicht mehr mitmacht. Was weiß ich, die Leute kriegen schlechte Augen, sie kriegen irgendwie Konzentrationsstörungen, sie haben vielleicht auch schlicht und ergreifend keine Lust mehr, allen Trends hinterher zu rennen. Ab einem gewissen Alter ist es tatsächlich bei einigen Leuten so, dass sie träge werden. Ich sage nicht, dass es bei allen so ist. Ich bin jetzt auch schon mit Anfang 40 eher ein älteres Kaliber. Aber es gibt eben Leute, wenn das Leben dazwischen kommt, wenn man eine Familie hat, ein Haus baut, eine Wohnung kauft, wenn jemand in der Familie krank wird, stirbt, was auch immer, das hat man vielleicht einfach nicht mehr so viele Ressourcen, um sich dann abends auch nochmal eine Stunde hinzusetzen, um was Neues zu lernen. Das. Und im Dark Side 2 ist dann einfach Leute, die gefeuert werden, weil es jemanden gab, der den Job günstiger macht, der keine eigene Meinung hat, der einfach auch vielleicht nicht so viel widerspricht in Meetings oder vielleicht einfach eine bessere Ausbildung hat. Häufig auch so eine Kombination aus den drei Dingen. Das ist nicht immer so, aber das ist etwas, was im Job vorkommt und das würde ich höflich unter dem Begriff Altersdiskriminierung zusammenfassen, die tatsächlich im Tech-Bereich nicht unüblich ist. Es gibt auch andere Formen von Diskriminierung, wenn du jetzt im Gaming-Entwicklungsbereich schaust. Aber das mit dem Alter ist tatsächlich so eine Sache. Eben je älter die Entwickler werden, desto teurer sind sie im Regelfall auch, weil sie wirklich auch besser sind. Und das will sich nicht jeder Arbeitgeber so kosten lassen. Eben meine Sichtweise, so wie ich das wahrgenommen habe. Ich habe natürlich auch genügend ältere Arbeitnehmer getroffen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, von denen ich irrsinnig viel gelernt habe. Eben in meinem aktuellen Job ist es so, dass ich sehr viel mit älteren Entwicklern und auch älteren Sysadmins zu tun habe und das immer spannend ist, weil sie eine völlig andere Sichtweise auf die Dinge einbringen, aber interessanterweise auch sehr, sehr, sehr arbeitseifrig sind. Das finde ich sehr, sehr cool. Auch, da muss man ganz klar sagen, dass ich eben meinen Teil an Leuten gesehen habe, die früh gestorben sind in dem Job. Also einer meiner ersten Jobs, die ich bekommen habe, war, kannst du das hier übernehmen, weil unser Entwickler in dem letzten halben Jahr an Krebs gestorben ist. Einfach wirklich von. Das sind dann häufig auch Leute, die sich wie aufgeopfert haben für den Job. Also bei einem anderen, den ich gut kenne, der hat sich wirklich die ganze Zeit, wo ich ihn kenne, das war rund 10 Jahre, hat er im Prinzip für den Job gelebt. Er hat Wochenendarbeiten gern gemacht und ganz früh bis ganz spät. Und dann wirklich die super tragische Geschichte. Er ist seine Frau gestorben, ein paar Jahre später ist er selbst gestorben, beide an Krebs. Und das ist einfach was, boah. Das hat mich wie mitgeprägt zu sagen, du musst so viel mitnehmen, wie du kannst in einem guten Job. Ein anderer Kollege hat gesagt, wir sind fast wie Fußballer, wir haben nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem wir richtig gutes Geld verdienen können. Ich würde es nicht ganz so krass sehen. Ich denke, man hat auch gute Chancen noch, wenn man die richtigen Jobs findet, auch im Alter noch Geld zu verdienen, gutes Geld. Aber ja, in bestimmten Bereichen sind eben sehr hohe Löhne drin, gerade in Trendbereichen. Eben momentan ist es so Data Science und eben wenn du in Architekten, also Software-Architekt-Rollen reingehst, kannst du sehr gutes Geld verdienen im Vergleich zu einem simplen Coder-Job natürlich. Das finde ich dabei immer wichtig. Und Geld muss dir natürlich eben auch helfen, deine Familie zu versorgen und Krankheiten zu überwinden und gegebenenfalls die Arbeitslosigkeit vom Lebenspartner oder Krankheiten von Kindern. Deswegen sage ich auch recht häufig immer, das muss auch noch gutes Geld sein und es muss auch eine Karriere dahinter oder es muss sich auch eine Karriere daraus entwickeln können. Ja, das war jetzt irgendwie sehr schnell, sehr krass alles, aber ich hoffe, es hat ja so ein bisschen Einblick gegeben in das, was ich mache, was mich zu dem gemacht hat, was ich im Moment bin. Und nachdem ich ursprünglich eben gestern mich mehr geärgert habe als alles andere, hat es mich dann eben nach dem Nachtschlaf jetzt eher so gepackt, dass ich ein paar weitere Themen rausgesucht habe, über die ich gerne reden will, über die ich finde, zu wenig geredet wird. Eben der ganze Bewerbungsprozess, eben für dich einen netten Einblick habe, auch weil man hier im Großraum Zürich eben auch sehr viele von den großen Big-Tech-Unternehmen hat, im Google Alphabet, / YouTube das Ganze, du hast Microsoft und du hast im Zug hast du das Bitcoin Valley, wo du sehr viele von innovativen Startups hast. Das macht es eigentlich sehr, sehr spannend. Und auch ein bisschen über generelle Themen, Programmierung versus Softwareentwicklung, einfach das ein bisschen auseinandernehmen, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe für mich sind, warum es das ist. Und vielleicht noch mehr zum Thema Studium sagen und den unterschiedlichen Arten vom Studium. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Interesse nach sich zieht. Für mich waren das einfach irgendwie so No-Brainer, weil in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, ziehen einfach die mit Studium an allen anderen ohne Studium vorbei und die Leute mit einer Ausbildung ziehen im Regelfall an den Leuten mit nur Bootcamp vorbei. Und dann gibt es dann irgendwie die Mischform von Bootcamp mit Studium oder Bootcamp nach einer Ausbildung mit einem anschließenden Studium, was man viel sieht. Es ist relativ spannend, die Kommentare von euch dazu gelesen zu haben. Ja, ich will nicht noch mehr quasseln. Ich glaube, das war mehr, als ich vorher in anderen Videos über mich selbst abgekippt habe. Wenn Fragen sind, in die Kommentare. Ich versuche an meinem dicken Fell zu arbeiten. Und wir sehen uns beim nächsten dann etwas seriöseren Video. Mach's gut. Tschüss.